Es ist ein Dauerthema in der Medizin, wenigstens in den vergangenen 3 Jahrzehnten, die Autismus-Spektrum-Störung. Es gibt einen sprunghaften Anstieg der Diagnosen in den vergangenen Jahrzehnten. Und die Frage ist, ob der tatsächlich noch stärker ausfallen müsste, als er eigentlich schon ausgefallen ist.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 26. Februar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Die Zahl der mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostizierten Kinder und Jugendlichen ist in den vergangenen Jahrzehnten ganz erheblich angestiegen. Und es könnte sein, dass der Anstieg eigentlich noch deutlicher ausfallen müsste, und zwar, weil es eine mögliche Unterdiagnostik bei den betroffenen Mädchen geben könnte. Dazu gibt es eine neue Registerstudie aus Schweden, die im Februar 2026 frisch erschienen ist. Die Erstautorin kommt von der University of Edinburgh in Schottland, der Letztautor vom Karolinska-Institut in Stockholm in Schweden. Wir haben darüber gesprochen mit Regina Taurines, die ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und die stellvertretende Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Würzburg. Dort leitet sie auch die Spezialambulanz zu Autismus und Entwicklungsstörungen. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Diese neurologische Entwicklungsstörung, die als Autismus bezeichnet wird, zeichnet sich vor allem durch eine gestörte soziale Kommunikation und Interaktion aus, gepaart mit einem eingeschränkten Interesse an verschiedenen sozialen Gegebenheiten und repetitiven Verhaltensweisen. Die Prävalenz in Westeuropa liegt derzeit zwischen 1 und 3,5%. Typisch ist, dass Autismus sich in der frühen Kindheit schon zeigt, die Diagnose aber häufig erst später im Leben gestellt wird, so etwa ab dem Vorschulalter. Es gibt Veränderungen in den Diagnosestandardwerken, also ICD und DSM, die in den vergangenen Jahrzehnten zu deutlich mehr Autismus-Spektrum-Störung-Diagnosen geführt haben. Und ihr wisst auch, dass es dazu sehr intensive und sehr kontrovers geführte Diskussionen gibt. Aktuell werden noch einmal mehr Diagnosen gestellt, weil sich ICD und DSM vor nicht allzu langer Zeit gerade wieder aktualisiert haben. Und das könnte dazu führen, dass in allen Altersgruppen gleichzeitig mehr Menschen eine Autismus-Spektrum-Störung erhalten. Das geschätzte Verhältnis bei den Diagnosen zwischen Jungs und Mädchen liegt derzeit zwischen 2,5 und 4. Der Grund dafür ist aktuell aber nicht einwandfrei geklärt. Es könnte also sein, dass es eine konsequente Unterdiagnostik oder eine verzögerte Diagnostik bei Mädchen und jungen Frauen gibt, weil sie, so zumindest die These, besser ihre kommunikativen und sozialen Fähigkeiten nutzen können. Und das könnte dazu führen, dass die Diagnostik schwieriger ist. Es ist eine mögliche Ursache für diese Geschlechterunterschiede bei der Diagnostik. Das sind dann nicht tatsächliche geschlechtsspezifische Unterschiede, die im Geschlecht begründet wären. Und dazu gibt es eben diese Registerstudie aus Schweden zur Epidemiologie der Störung. Das Ziel ist, dass man Trends in der Diagnostik zeigen will im Laufe der Zeit und insbesondere da dieses Verhältnis zwischen Mädchen und Jungs herausarbeiten möchte, alterskohortenspezifisch. Dazu wurden mehr als 2,5 Millionen Datensätze von Neugeborenen in den Jahren zwischen 1985 und 2020 analysiert. Diese Analyse ist anhand des schwedischen medizinischen Geburtenregisters möglich. Das heißt, bis zu 35 Jahre lang kann da der Werdegang dieser Kinder nachvollzogen werden. Gemessen worden sind die 9 Diagnosen der Autismus-Spektrum-Störung pro Jahr, pro Altersgruppe, pro Kalenderperiode, pro Geburtsjahrgang und dann getrennt nach Geschlecht als Diagnosen angegeben pro 100.000 Personenjahre. Das Ergebnis ist, dass zwischen 1985 und 2020 bei mehr als 78.500 Kindern und Jugendlichen diese Diagnose gestellt worden ist. Die Nachbeobachtungszeit ging sogar bis 2022 und das heißt, 2,8% der Gesamtkohorte waren betroffen. Es gibt über die Zeit eine steigende Inzidenzrate der Autismus-Spektrum-Störung. Das ist also kongruent zu dem, was wir auch hier in Deutschland wissen. Diese Inzidenzrate hat in jedem beobachteten 5-Jahres-Intervall zugenommen während der Kindheit. Der Höhepunkt liegt bei rund 645 pro 100.000 Personenjahre. Das ist die Währung, in der da gerechnet wird, für die männliche Kohorte im Alter von 10 bis 14 Jahren. Und dann bei der weiblichen Kohorte im Alter von 15 bis 19 Jahren bei knapp 603. Danach geht das wieder runter, also ein Anstieg quasi von der Geburt bis zu diesen beiden Alterskohorten bei Jungs zwischen 10 und 14, bei Mädchen zwischen 15 und 19 und dann geht's bei beiden Altersgruppen wieder runter. Und dann nochmal über diesen Zeitraum 1985 bis 2020, da steigt die altersspezifische Inzidenz für jeden Kalenderzeitraum und jede Geburtskohorte an. Das heißt schlussendlich, dass es eine Verzehnfachung in Schweden gegeben hat von 1985 bis 2020 der Diagnoserate der Autismus-Spektrum-Störung. Weit mehr ist das, als bisher nach Literaturangaben für Schweden gegolten hätte. Und dieses Verhältnis, das Ungleichgewicht zwischen Jungs und Mädchen nimmt mit steigendem Alter bei der Diagnose ab. Im letzten Jahr der Nachbeobachtung, also 2022, gibt es ein kumulatives Verhältnis von Jungs zu Frauen für die Inzidenz von nur 1,2, also fast ein Gleichgewicht im Alter der betroffenen Jungs und Mädchen, beziehungsweise in dem Alter dann schon Männer und Frauen von 20 Jahren. Und das heißt, dass sich eben das Verhältnis der Diagnoserate zwischen Mädchen und Jungs oder Männern und Frauen angleicht über die Zeit. Bis zum Alter von 10 Jahren ist die Diagnose bei Jungs etwa 3-mal häufiger als bei Mädchen und im Alter von 15 Jahren sind wir schon bei einem fast ausgeglichenen Diagnoseverhältnis. Soweit mal diese teilweise etwas schwer zu verstehenden epidemiologischen Daten aus der schwedischen Untersuchung. Und das wollten wir jetzt von Regina Taurines einmal eingeordnet wissen. Sie sagt uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen: Das ist eine beeindruckend große Stichprobe und man sieht letztlich die Vor- und Nachteile von solchen Registerstudien. Die Vorteile sind, es wird eine breite Bevölkerung eingeschlossen, alle Lebendgeborenen, und dann haben die AutorInnen einen unglaublich langen Nachbeobachtungszeitraum von über 35 Jahren ausgewertet. Aber es handelt sich nur um Daten aus der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Das heißt, daraus kann man keine saubere Inzidenz ableiten. Es wird auch nicht davon gesprochen in der Studie, dass Diagnostikinstrumente verwendet worden seien, die zum Goldstandard dazugehören würden. Da sagt Regina Taurines, viele Daten, die man im Kontext Autismus noch bräuchte für eine Gesamteinschätzung, sind nicht dabei. Zum Beispiel der Schweregrad der Symptomatik, die Begleiterkrankungen, die Angaben zur Frühgeburtlichkeit und weitere Faktoren. International, sagt Regina Taurines, sehen wir ganz klar einen Anstieg in den vergangenen 25 bis 30 Jahren, was Inzidenz und Prävalenz angeht. Ein kleiner Teil der Zunahme ist vielleicht realbedingt, vor allem durch Faktoren wie das höhere Alter von Mutter und Vater in vielen westlichen Ländern. Nachgewiesenermaßen steigt das Autismusrisiko für das Kind bei einem höheren Alter von Vater und Mutter an. Der Hauptanteil der Zunahme ist aber dadurch bedingt, dass wir das Spektrum ausgeweitet haben. Dass leichtere Formen von Autismus ebenfalls eine Diagnose bekommen, dass wir sensible Screening-Instrumente haben und eine deutlich höhere Awareness in der Bevölkerung und bei den Fachkräften. Und schlussendlich geht es um die Einordnung für Deutschland. Da sagt Regina Taurines, und diese Laie, die kennt ihr von mir gerade auch hier schon bei einer Dosis Wissen: Für Deutschland haben wir überhaupt keine systematischen Registerstudien. Es gibt allenfalls eine Studie aus 2018, die sich auf Krankenkassendaten beruft. Da geht es nur um eine administrative Prävalenz. Aber auch da steigen die dokumentierten Diagnosen in den Krankenkassendaten ganz klar zwischen 2006 und 2012 an. Auch das Ergebnis der Studie in Schweden müsste durch ein valides Studiendesign repliziert werden, wo man ganz standardisiert Diagnosen erhebt und die möglichen Differentialdiagnosen mitbestimmt und auch voneinander abgrenzt. Soweit also die Erkenntnis, dass wir das nur schwer auf Deutschland übertragen können. Und dann geht's noch in der Einschätzung von Regina Taurinis um die Diskrepanz zwischen Mädchen und Jungen. Sie sagt, die Mädchen mit einem geringeren Schweregrad von autistischer Symptomatik, die nicht durch sozial störendes Verhalten auffallen, werden vielleicht erstmal eher übersehen. Da wird das ängstlich zurückgezogene oder sozial unbeholfene Verhalten zunächst anders interpretiert, und zwar als eher typisch weiblich eingeschätzt. Diese Mädchen fallen dann auf in der Pubertät, wenn die Anforderungen an das soziale Miteinander plötzlich viel größer werden, wenn es um Freundschaftsgestaltung geht und vielleicht Beziehungsaufnahme, um Integration in die gleichaltrigen Gruppe. Und da sagt Regina Taurinis, das erlebt sie auch bei sich in der Ambulanz, dass da Familien vorstellig werden, die vor allem Mädchen in der Pubertät vorstellen. Diese Familien suchen dann eine Erklärung und eine Entlastung, haben irgendwann einmal etwas über Autismus in den Medien gelesen oder gehört und sehen das als eine Diagnose an, die für ihre Kinder hier in Frage kommt. Das Problem dabei, sagt Regina Taurinis, ist, dass die mediale Darstellung meistens verzerrt ist. Wir sprechen in den Medien meistens über die hochfunktionale Form von Autismus. Und diese hochfunktionale Form von Autismus, die ist eben nicht repräsentativ für alle Patientinnen und Patienten, die hier nach den aktuellen Leitlinien für eine Diagnose in Frage kommen. Tatsächlich sagt Regina Taurinis, es gibt über diesen Unterschied beim Autismus zwischen Mädchen und Jungs noch nicht viel Forschung. Es gibt im frühen Kindesalter die Auffälligkeiten, die bei Jungs und Mädchen ähnlich sind, also was Mimik, Gestik, Blickkontakt, gemeinsame Aufmerksamkeit angeht. Aber da müsste de facto erst noch mehr Forschung stattfinden, um hier einen möglichen tatsächlichen Unterschied bei den Geschlechtern herauszuarbeiten. Regina Taurinis legt Wert darauf, dass das Wichtigste bleibt, dass man eine sehr saubere Diagnostik durch spezialisierte Teams macht, um sowohl eine Unter- als auch eine Überdiagnostik zu vermeiden. Und da braucht es für eine Diagnose in ihren Augen ganz klar einen deutlichen Schweregrad, eine Alltagseinschränkung und unbedingt spezifische Entwicklungsauffälligkeiten in der Kindheit, zumindest in der Rückschau, damit man die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung stellen kann. Wie macht man das ganz praktisch? Regina Taurinis erzählt da, dass sie zum Beispiel in der Ambulanz die Kinder und Jugendlichen in mehreren Situationen erleben wollen, unter Berücksichtigung mehrerer beruflicher Einschätzungen auch, also zum Beispiel von Ärztin, Psychologe, Ergotherapeutin, Logopäde. Und dann schaut man sich die Zeugnisse an, die Kindergartenberichte, geht in die Schulen, macht eine Verhaltensbeobachtung. Das ist Autismusdiagnostik Goldstandard. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht der Standard ist, der überall durchgehalten wird. Und genau das führt zu der nach wie vor mit Inbrunst geführten Diskussion über die Richtigkeit, wie aktuell Land auf, Land ab diagnostiziert wird, wie man die Schweregrade einteilen sollte, was man alles dazu zählen sollte. Und diese Diskussion, die ist auch nach wie vor überhaupt nicht ausdiskutiert. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet, mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Damit viel Spaß und euch eine gute restliche Woche. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine positive Bewertung da und danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.